SWR 2 Forum.
Wuhan unter Quarantäne. Was schützt vor der Corona-Pandemie? Am Mikrofon ist Doris Maul. Es ist ein Szenario wie in Albert Camus' Roman Die Pest. In China steht die Metropole Wuhan unter Quarantäne. Millionen Menschen sind in einer Stadt gefangen, in der das aggressive Coronavirus ausgebrochen ist und täglich Menschen infiziert, zum Teil sogar tötet. Mit aller Staatsmacht sozusagen will Chinas Regierung auf diese Weise die weitere Ausbreitung der Seuche verhindern. Inzwischen wurden erste Corona-Fälle auch in Europa diagnostiziert. Darunter mittlerweile 4 Fälle in Deutschland, und zwar in Bayern. Wie bedrohlich ist die Lage? Ist der Erreger tatsächlich so gefährlich, dass er derart radikale Maßnahmen wie in China rechtfertigt? Und welches Instrumentarium haben wir in der Demokratie, um Seuchen zu bekämpfen? Darüber möchte ich heute in diesem SWR2-Forum mit meinen Gästen diskutieren. Steffen Wurzel, Sie sind ARD-Korrespondent in Shanghai, haben die Entwicklung in China seit Ausbruch des Coronavirus beobachtet und Sie haben aktuell berichtet, dass die Menschen mittlerweile in allen 33 Landesteilen Chinas nur noch mit Mundschutz vor die Tür gehen. Auch in Shanghai, der größten Stadt Chinas, sind offenbar die meisten Geschäfte geschlossen, konnte man heute Morgen in Ihrem Stück für die ARD hören. Fühlen Sie sich persönlich bedroht durch das Virus?
Ich fühle mich nicht bedroht, aber ich fühle mich, ich sag mal, beruflich sehr herausgefordert, weil es alles sehr komplex ist. Wir Journalistinnen und Journalisten und natürlich auch die Menschen, die ganz einfach ihr tägliches Leben führen wollen, natürlich überschwemmt von Informationen, Zahlen, Fakten, viele Gerüchte übrigens auch, die im Umlauf sind. Und da ist es, muss man einfach sagen, sehr schwer, den Überblick zu behalten, sehr schwer zu gewichten. Was mich gerade am meisten umtreibt, ist wirklich die Frage, wie geht's denn weiter, wenn eigentlich Ende dieser Woche die Neujahrsfeierlichkeiten, in China war ja am Samstag das chinesische neue Jahr, das hat begonnen und es sind jetzt Feiertage, wenn es dann wieder in den Alltag geht, wenn diese Feiertage aufhören und die Geschäfte wieder öffnen, die Betriebe wieder öffnen, die Behörden wieder arbeiten. Und man kann schon jetzt sagen, dass viele Lokalregierungen, zum Beispiel auch die in Shanghai hier, die Winterferien für die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel verlängert haben, die Universitätspausen verlängert haben. Und auch viele Betriebe, auch übrigens viele deutsche Betriebe, haben gesagt, wir lassen unsere Mitarbeiter erstmal noch für mindestens 10 Tage länger zu Hause. Und das bedeutet natürlich, dass das Ganze auch große wirtschaftliche Konsequenzen haben wird für dieses ganze Land und so weiter und so fort.
Ja, also eine hohe Komplexität und eine große Verunsicherung, höre ich daraus. Ja. Professor Dr. Malte Thiessen, als Historiker beschäftigen Sie sich unter anderem mit der Frage, wie Gesellschaften mit Seuchen umgehen. Sie haben sich außerdem intensiv mit der Geschichte des Impfens auseinandergesetzt und dazu das Buch Immunisierte Gesellschaft vorgelegt. An Sie die Frage, ist das, was wir momentan in China erleben, eine typische Reaktion autoritärer Systeme auf eine Seuchengefahr?
Ja, auf den ersten Blick scheint das natürlich so. Die Quarantänestellung ganzer Städte, die Isolation, alles das wirkt sehr rigide, ebenso typisch für den Umgang autoritärer Staaten. Ein zweiter Blick, da argumentiere ich jetzt als Historiker, ein Rückblick sozusagen, der differenziert das Bild ein bisschen. Auch in der BRD beispielsweise, also in der Bundesrepublik in den 70er oder 80er Jahren, gibt es ganz ähnliche Pockenalarmpläne und auch Maßnahmen, die sich so groß nicht von dem heute unterscheiden. Das hängt damit zusammen, dass Seuchen zuerst einmal ein Stresstest für Staaten sind. Sie stellen die Fürsorgekompetenz und eben auch die Sicherheit, die er seinen Bürgern garantieren soll, eben grundsätzlich in Frage. Und deshalb, glaube ich, sind solche Reaktionsweisen, jetzt wie zum Beispiel Quarantänestellung oder sowas, erstmal ein Instrumentarium, was wir auch anderswo beobachten können.
Volker Twildermuth, Sie sind von Haus aus Biochemiker und arbeiten als Wissenschaftsjournalist, haben damals 2002, 2003 auch über den Ausbruch von SARS berichtet. Es vergeht ja momentan eigentlich keine Stunde, ohne dass die Nachrichten neue Zahlen über Infizierte und Tote in China melden. Halten Sie als Wissenschaftsjournalist diese Reaktion der Medien für angemessen oder wird dadurch in Ihren Augen möglicherweise die gefühlte Bedrohung größer als die reale Gefahr?
Also ich finde die Reaktion der Medien erstmal schon angemessen. Das ist ein neues Ereignis. Da ist ein Virus, das offenbar wirklich sehr viele Menschen infiziert, das in einigen Fällen auch zum Tode führt. Das ist eine Neuigkeit. Die Leute wollen was wissen von uns Journalisten. Von daher die Berichterstattung ist in jedem Fall gerechtfertigt. Ich habe auch im Moment noch nicht den Eindruck, dass das in Richtung Panikmache abdriftet, sondern der Großteil der Berichte ist durchaus zurückhaltend und seriös. Von daher sehe ich da kein Problem. Die Frage ist natürlich, wie wird sich das alles weiterentwickeln? Und die kann keiner beantworten. Das Virus ist eben gerade erst überhaupt bekannt geworden, entdeckt worden. Wir wissen die wichtigsten Grunddaten auf der Forscherseite noch nicht. Insofern sind alle Prognosen ein großes Stochern im Nebel. Und es wird eine Weile dauern, bevor wir Journalisten dann auch wirklich seriöse und belastbare Dinge erzählen können. Aber bis dahin schweigen, das geht eben nicht.
Wenn wir jetzt vielleicht zunächst mal bei der realen Gefahr bleiben. Gestern wurde bekannt, dass sich ein 33-jähriger Mann in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert hat. Er ist momentan in einem Krankenhaus in Schwabing auf einer Isolierstation. Gestern Abend dann kamen 3 weitere Infizierte in Bayern hinzu. Alle 3 sind Kollegen des Ersterkrankten. Aus China wissen wir, dass da mittlerweile rund 6.000 Menschen infiziert sind und mehr als 100 Menschen gestorben. Christian Drosten, der Virologe an der Berliner Charité, hat der Tagesschau gestern Abend gesagt, wir müssen unsere Denkweise verändern von wir halten das Virus aus dem Land zu, es könnte eine Pandemie auf uns zukommen. Also wie groß ist die reale Gefahr?
Also ich glaube, da muss man erstmal die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen. Also wenn es um diese 4 Personen in Bayern geht, da ist es wichtig zu sagen, denen geht's ja gut. Also die sind ja nicht im Krankenhaus, weil sie so furchtbar leiden würden. Die sind im Krankenhaus, damit sie niemand anders anstecken. Also das ist erstmal die gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht ist, so wie es im Moment aussieht, haben die sich alle bei derselben Veranstaltung angesteckt. Also es gab dieses Seminar bei diesem Autozulieferer. Da war eine Frau aus China, die hatte dieses Virus, war selber noch nicht krank, hat es aber weitergegeben. Und dann sind diese Personen infiziert worden. Die haben es aber nicht ihrerseits in Deutschland weitergegeben, zumindest soweit man das im Moment abschätzen kann. Da wird ja im Moment bei den Kontakten nachgeguckt, was da wirklich los ist. Also von daher, im Moment ist die Situation in Deutschland ganz gut im Griff. Die Behörden, die sind alle wachsam. Es gibt diese ganzen Seuchenpläne, die für solche Fälle einfach eingerichtet sind. Die werden aus der Schublade rausgeholt. Das ist das, was Christian Drosten gefordert hat. Er hat nicht gesagt, wir müssen uns jetzt darauf einstellen, dass hier bei uns wirklich Tausende von Leuten erkranken, sondern er hat gesagt, damit das nicht passiert, ist es jetzt eben die Zeit, diese Pläne rauszuholen und vorbereitet zu sein.
Ja, aber wenn wir jetzt vielleicht nochmal schauen, was ist denn eigentlich das qualitativ Neue an diesem neuen Coronavirus, dem 2019 nCoV? Wie unterscheidet der sich von dem SARS-Erreger, an dem 2002, 2003 weltweit 800 Menschen gestorben sind?
Also da kann man erstmal sich das Virus-Erbgut angucken. Das ist die Information, die im Moment wirklich vorliegt. Und da kann man sagen, der ist schon ziemlich ähnlich zu dem SARS-Erreger. Das ist auch die Grundlage für Hinweise, dass man sagt zum Beispiel, der verbreitet sich wahrscheinlich nicht so einfach wie eine Grippe, aber eben doch ziemlich flott, wie sich jetzt hier herausstellt. Das Wichtige ist auch, die Außenseite dieses Virus, die unterscheidet sich erheblich. Und das heißt, die Impfstoffe, die man für SARS tatsächlich schon nach der SARS-Epidemie vorbereitet hat, die werden in diesem Fall wahrscheinlich nicht greifen. Ansonsten ist das Neue an dem neuen Virus, dass es eben neu ist. Das heißt, unser Immunsystem kann damit noch nicht umgehen. Und das ist sicher ein Grund dafür, dass es sich so rasant jetzt in China ausbreiten konnte. Die Prognosen sind im Moment alle noch sehr unsicher. Wir wissen nicht genau, wie viele andere Menschen ein Patient im Durchschnitt ansteckt. Wir wissen nicht, ob es wirklich häufig ist, dass die Leute schon, bevor sie Symptome haben, andere anstecken können. Vor allem wissen wir nicht, wie häufig sind die schweren Verläufe. Und das sind Dinge, die werden wir in den nächsten Wochen erfahren, aber eben nicht heute.
Herr Wurzel, entspricht das auch dem, was man in China über dieses neue Coronavirus gehört hat bislang?
Ja, das ist so. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, es gibt hier einen chinesischen Seuchenexperten namens Zhong Nanshan, der gilt hier so als einer der wichtigsten Experten auf dem Feld und der hat relativ nüchtern mal in die nächsten Wochen geschaut und sagte, naja, so wie das jetzt mit den drakonischen Maßnahmen, wir haben darüber gesprochen, Quarantänemaßnahmen und so weiter, so wie das jetzt hier angegangen wird, das Thema, rechnet er damit, dass in 10 bis 14 Tagen der Höhepunkt, der sogenannte Peak, also erreicht ist. Also bis dahin dürfte nach Herrn Zhongs Auffassung die Zahl der Neuerkrankungen hochgehen und dann rechnet er damit, dass sich das abschwingt. Das Problem ist nur, das, was Herr Wildermuth jetzt eben gesagt hat und auch was Experten wie Zhong Nanshan sagen, dass das hier in China ganz viele Menschen gar nicht interessiert. Denn die gucken aus dem Fenster, sehen Menschen, die zu 90% mit diesen Schutzmasken rumlaufen. Die sehen in den Fernsehnachrichten fast schon martialische Ansprachen ihrer Politiker, ihrer Fernsehmoderatoren und so weiter. Das wird hier ja zum Teil als, man muss es wirklich so sagen, nationaler Kampf gegen eine äußere Bedrohung inszeniert, als ob die Außerirdischen gelandet seien, würde ich fast sagen. Das nimmt zum Teil schon etwas absurde Züge an. Ich würde mir fast noch mehr neutrale oder sagen wir mal differenzierte Einschätzungen von Expertinnen und Experten wünschen. Ganz viele Menschen sind hier einfach verzweifelt, weil sie nicht wissen, wie es jetzt weitergeht. Der Vergleich mit SARS vor 17 Jahren, der reicht vielen hier, um ein bisschen so die Fassung zu verlieren.
Herr Thiessen, ist das eigentlich sehr typisch, wenn so ein neuartiges Virus auftaucht, dass die Reaktionen dann so sind, wie sie eben von Herrn Wurzel beschrieben wurden?
Also ich glaube, das Wichtige ist, was Herr Wildermuth eben schon betont hat, das Entscheidende ist an diesem Virus, dass es neu ist und unbekannt. Je unbekannter etwas ist, desto mehr füllen eben Theorien, Vorstellungen bis hin zu Verschwörungstheorien den Umgang mit dieser Krankheit. Und das ist etwas, was man bei allen neuen Krankheiten eigentlich feststellen kann, wenn man zurückblickt. Und zwar gar nicht so weit, sondern das reicht eben, genau, EHEC, SARS, Schweinegrippe. Genau da ist das Problem, dass wir das Gefühl haben, es nicht einordnen zu können. Und damit der Bedarf groß wird, eben Muster, Erklärung, Deutung zu haben. Und das setzt eben so viel Energie frei für relativ krude Theorien.
Es spielt auch eine Rolle bei dieser Panik, die man beobachten kann, dass jetzt in der Sache, was diesen neuen Coronavirus angeht, die Diagnostik ja gut entwickelt ist, es aber noch keine Therapie gibt, Herr Wildermuth?
Ja, aber da würde ich mal sagen, muss man zwei Sachen unterscheiden. Da gibt es einmal die Bevölkerungssicht, also sind wir als Land gefährdet? Und da gibt es natürlich die Maßnahmen, die auch wirklich helfen. Das heißt, man muss die Leute schnell identifizieren, die krank sind. Man muss sie isolieren, man muss ihre Kontakte identifizieren. Das hat bei SARS am Ende dann ganz gut funktioniert. Also diese klassischen Hygienemaßnahmen, die stehen, die funktionieren. Was jetzt die Behandlung betrifft, da haben Sie völlig recht. Es gibt diesen Test, also wir können sehr schnell feststellen, der wurde übrigens in Berlin entwickelt. In China wurde ein zweiter entwickelt, um hier ein bisschen Lokalstolz auch durchscheinen zu lassen. Mit dem Test erwischen wir die Leute sehr schnell. Und was die Behandlung betrifft, da kann man sagen, gibt es keine spezifischen Medikamente. Es gibt also nicht irgendwas, was dieses SARS-Virus einfach ausknipst. Aber man kann sehr viel tun für die Menschen. Man kann Flüssigkeit zuführen, man kann das Immunsystem stärken, man kann wahrscheinlich helfen, zum Beispiel Interferone. In China ist eine erste Studie angelaufen, in dieser Situation, die Medikamente aus dem HIV-Bereich nutzt. Da hat man bei SARS gesehen, dass die einen gewissen Effekt haben. Man hofft, das jetzt auch da umsetzen zu können. Also es ist überhaupt nicht so, dass die Mediziner nichts tun können. Aber es gibt tatsächlich, wie Sie gesagt haben, keine spezifischen Medikamente. Aber auch da laufen Entwicklungen, übrigens auch in Deutschland, die jetzt im Rahmen dieser Epidemie wahrscheinlich weiter vorangetrieben werden können.
Aber bedrohlich und schwer einzuschätzen wird das Virus ja wohl auch dadurch, dass es eben ansteckend ist, schon dann, wenn jemand überhaupt noch nicht weiß, dass er oder sie sich infiziert hat.
Ja, das ist natürlich eine Situation, die sehr schwierig ist für den Einzelnen. Was soll ich machen? Ich weiß einfach nicht, dass ich krank bin und dann gehe ich raus und infiziere andere und muss dann vielleicht damit klarkommen, dass ich meine Familie angesteckt habe.
Also diese Unsicherheit, das ist ja dann auch etwas, was eben dieses Gefühl der realen Gefahr noch bestärkt. Gleichzeitig gibt es bei uns in der Redaktion und auch sonst Kollegen und Kolleginnen, die abwiegeln und sagen, es gäbe doch schließlich Virologen, die sagen, die Influenza sei viel gefährlicher als das neue Coronavirus. Was ist dazu zu sagen?
Ja, unterm Strich kann man das sagen. Die Grippewelle, die kostet bei uns geschätzt 20.000 Menschen das Leben jedes Jahr. Die Grippewelle ist aber auch was, und da kann ich nur Herrn Thiessen unterstützen, das ist was, da haben wir uns dran gewöhnt. Da denkt keiner drüber nach. Das ist einfach so. Jetzt kommt ein neues Virus, Das ist vielleicht aggressiver, das weiß man noch nicht, das muss man abwarten, wie hoch dann wirklich die Todeszahlen sind. Also bei der Grippe stecken sich viele an, es sterben nur wenige. Bei SARS sind 10% der Leute, die sich infiziert haben, gestorben. Also das war schon eine ganz andere Bandbreite. Da muss man sagen, je nachdem, auf welcher Ebene man den Vergleich zieht, ist dieses eben schon ein gefährliches Virus. Und klar, die Grippe unterm Strich macht die viel mehr Tote. Aber wer weiß, wie sich dieses Virus entwickelt. Vielleicht etabliert sich das ja auch. Das kann im Moment noch keiner sagen.
Herr Wurzel, die chinesische Regierung hat ja offenbar von Anfang an Angst gehabt, die Gefahr zu unterschätzen bzw. nicht angemessen damit umzugehen. Was haben denn die Behörden in China, also wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem SARS-Ausbruch 2002, 2003, was haben die Behörden in China in den vergangenen knapp 20 Jahren gelernt? Was war anders diesmal beim Umgang mit diesem neuen Virus?
Also das würde ich gerne in zwei Teilen beantworten. Das eine ist, muss man ganz klar sagen, professionell gesehen, aus medizinischer Sicht gesehen, hat sich sehr viel getan. Also was die Technik angeht, die Versorgung mit Experten, das, was man als Workflow bezeichnet, also wie Informationen ausgetauscht werden, wurde ja auch schon angedeutet, dass sofort Mediziner in Berlin auch ins Boot geholt wurden, dass die WHO ins Boot geholt wurde, dass da also eine professionelle Kommunikationsstrategie etabliert wurde. Auch übrigens hier zum Beispiel in Shanghai am Stadtrand steht seit Ende dieser SARS-Epidemie, Anfang der 2000er, eine Spezialklinik, die für solche Zwecke hergerichtet ist oder vorbereitet ist, dass Menschen in relativ kurzer Zeit sehr professionell unter Quarantäne gestellt werden können. Und das funktioniert jetzt. Das wird jetzt hier ausgespielt und ist sicher ein großer Pluspunkt. Das ist das eine. Und das andere ist aber, was die chinesischen Behörden, die chinesische Staatsführung überhaupt nicht verbessert hat aus unserer europäischen Perspektive, ist die Kommunikation mit der Bevölkerung. Woran ich immer gerne erinnere, ist, wir beobachten diesen Wuhan-Virus, wie ich ihn nenne, ja schon seit Anfang des Jahres, seit Anfang Januar. Und ich glaube, am 2. Januar oder am 1. Januar kam die Nachricht, dass in Wuhan 8 Männer verhaftet wurden, weil sie vermeintlich online Gerüchte gestreut haben, sinngemäß so nach dem Motto, Obacht, hier breitet sich eine Epidemie möglicherweise aus, die es mit SARS aufnehmen kann. Diese Männer wurden festgenommen und letztlich all das, was die gesagt haben, hat sich bewahrheitet. Und das bedeutet einfach, dass vor allem auf lokaler Ebene sehr viel Informationen unterdrückt wurden, dass natürlich sich viele Menschen hier auch fragen, die Staatsmedien, die haben uns in den letzten Jahrzehnten so viel Unsinn erzählt und alle Medien in China werden ja unterm Strich vom Staat kontrolliert. Und jetzt sollen wir plötzlich glauben, was da an Informationen kommt? Fragezeichen. Also da herrscht durchaus großes Misstrauen. Da muss man aber auch sagen, das ist systemimmanent. Der Staat kann nicht einfach Transparenz schaffen. Es gibt hier in China keine freie Presse mehr. Es gibt keine kontroversen oder differenzierten Medien. Und das ist ein systemisches Problem, dass solange die Kommunistische Partei in Peking an der Macht ist, befürchte ich, nicht verändert wird.
Herr Thiessen, systemimmanent, das war sozusagen Ihr Stichwort. Ist das, was wir momentan da erleben in China bezüglich des Umgangs mit dem Virus, ist das typisch für ein autoritäres System, das so zu handeln? Oder ist das in Ihren Augen vielleicht sogar ein vergleichsweise aufgeklärter Umgang mit der Seuche? Obwohl das, was Herr Wurzel gerade beschrieben hat, klingt natürlich schon ein bisschen anders.
Ich glaube, auch Herr Wurzel hat die wichtigen Punkte genannt, gerade im Vergleich jetzt zum Umgang mit SARS. Vielleicht kann man da ein klares sowohl als auch darauf antworten. Einerseits ist ja tatsächlich die Kommunikation gegenüber der WHO, der Weltgesundheitsorganisation beispielsweise, sehr viel schneller gelaufen und effektiver als jetzt bei SARS. Das ist ein anderer Umgang und das würde ich sagen, ist schon jetzt ein Fortschritt, ob man es aufgeklärten Umgang nennen kann. Können wir diskutieren. Und andererseits sind genau diese Maßnahmen, die eben genannt worden sind, die nicht nur die Quarantäne, sondern eben auch Verhaftung und die Versuche, diesen Kontrollverlust in den Medien dem sozusagen entgegenzugehen, die Meinung zu kontrollieren, das sind natürlich ausgesprochen autoritäre Vorstellungen von einem solchen Umgang, die einerseits systemimmanent sind, würde ich sofort unterstreichen, und andererseits vielleicht aber eben auch als ein Stück weit Symbolpolitik funktionieren sollen. Das soll Handlungsfähigkeit unterstreichen, das soll beruhigen und eben zeigen, wo die Kompetenzen liegen, nämlich beim Staat.
Und wenn man da jetzt mal die generelle Frage stellt, sind autoritäre Systeme denn grundsätzlich besser geeignet für das Handeln solcher Krisensituationen?
Also ich würde da ein großes Fragezeichen hintersetzen. Ich argumentiere natürlich jetzt als Historiker, das ist mein Job. Aber wenn wir mal zurückblicken, nur ins 20. Jahrhundert, dann kann man feststellen, dass das nicht der Fall ist. Wir haben ein besonders erschreckendes Beispiel für einen autoritären Staat, nämlich das Dritte Reich. Ein Staat, der mit den schlimmsten und den rigidesten Maßnahmen Gesundheitspolitik gestalten konnte und auch gestaltet hat. Und auch dort klappt es nicht, die Seuchenhygiene, wie es damals heißt, so voranzubringen, dass man nicht mit denselben Problemen zu kämpfen hat. Die Diphtherie, die Tuberkulose, Fleckfieber, alles das lässt sich mit rigiden Maßnahmen genauso wenig kontrollieren. Das führt dazu, erstaunlicherweise, dass im Dritten Reich tatsächlich, selbst im Dritten Reich, muss man sagen, neu gedacht wird, dass sozusagen Seuchenbekämpfung nicht von oben durchgedrückt werden kann, sondern dass man die Bevölkerung mitnehmen muss, dass man aufklären muss, dass man überzeugen muss. Wobei, Klammer auf, die Bevölkerung, das sind natürlich dann nur die Volksgenossen, wie es heißt, die Verfolgten oder die Ausgegrenzten, die werden ganz anders behandelt. Das heißt, ich glaube...
Vielleicht noch, Herr Thiessen, Ergänzung dazu, was ich ganz interessant finde. In Hongkong, was jetzt zu China gehört, was aber als Sonderverwaltungsregion ja regiert wird, autonom, dort gibt es auch freie Presse, freie Social Media und so weiter. Da kam jetzt ein paar Mal, habe ich gelesen, der Vergleich mit Tschernobyl 1986. Der Vergleich hinkt ein bisschen, aber was eben da gesagt wurde, was verglichen wurde, erst versucht man es unter den Teppich zu kehren. Da ist nichts passiert, Punkt. Dann die Leute, die irgendwelche Informationen herausgeben über das mutmaßliche Ausmaß, das wird kleingeredet. Dann versucht man so in Vorwärtsverteidigung salamitaktikmäßig Informationen rauszugeben, aber letztlich ist es nicht zu kontrollieren. Und da würde ich schon sagen, das ist ein Grundproblem von Diktaturen. China ist nun mal die mächtigste Diktatur der Welt und das ist natürlich auch eine Riesenpanikstimmung, kann ich mir vorstellen, die bei der Staats- und Parteiführung in Peking ausgebrochen ist, weil man hat es offensichtlich nicht unter Kontrolle. Nun würden wir in Deutschland, in Mitteleuropa vielleicht sagen, das ist jetzt erstmal nicht das oberste Problem. Es gibt hier auch schon Leute, die sagen, ah, interessant, wir müssten doch uns erstmal kümmern um die Menschen, um die Erkrankten und dann die politischen Konsequenzen ziehen. Und vielleicht würde in einem europäischen Land in so einem Fall dann die Regierung abgesetzt oder abgewählt werden oder bei der nächsten Wahl nicht neu gewählt werden. Aber diese Funktionen, die eine Demokratie hat, die funktionieren ja in China nicht, die kann man nicht anwenden. Und deswegen ist diese politische Ebene hier auch eine ganz, ganz spannende, finde ich, dieser Tage.
Aber Herr Wildermuth, wie ist das denn mit den demokratischen Gesellschaften? Also Sie beobachten das ja schon länger und berichten. Sind denn demokratische Gesellschaften, wenn man jetzt mal zurückblickt, besser darin, mit Seuchen umzugehen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den Umgang mit dem AIDS-Erreger denke, ganz konkret, da hat das auch in unseren demokratischen Gesellschaften nicht besonders gut geklappt, oder?
Nee, das ist wirklich ein interessantes Beispiel. HIV ist ja das neuere Virus, das sich wirklich etabliert hat und global zu einer dramatischen Herausforderung geworden ist. Und das Virus konnte sich so ausbreiten, auch weil da ganz archaische Dinge mit hochgespült worden sind, die in der Geschichte ganz oft mit solchen verbunden wurden. Dieses Sündenbock-Denken, es waren ja am Anfang die anderen, die dieses Virus haben, also die Homosexuellen oder die Drogenuser oder die Sexarbeiter. Und dann war eben erstmal nicht der Ansatz, wir müssen helfen, sondern wir müssen ausgrenzen. Und das hat sich dann bitter gerächt, denn das hat dem Virus die Chance gegeben, sich wirklich weiter auszubreiten. Und da haben sich demokratische Gesellschaften auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Auf der anderen Seite muss man sagen, die USA, die haben das Problem sehr früh erkannt, als AIDS im Grunde nur ein paar Leute in San Francisco betroffen hat, haben die schon realisiert, da ist was Neues, da müssen wir reagieren. Dass die Reaktion dann unterm Strich nicht so funktioniert hat, steht auf dem anderen Blatt. Aber diese Wachsamkeit, dass man das erstmal sehen konnte, das war schon sehr gut. Und dann haben die verschiedenen Gesellschaften ja sehr unterschiedlich reagiert. Also in Europa, in den USA gibt es in der Zwischenzeit diesen aufklärerischen Ansatz, der eben sehr erfolgreich ist. Aber in Südafrika zum Beispiel, damals auch eine Demokratie, da gab es einen Gesundheitsminister, der hat die Beziehungen AIDS, HIV mehr oder weniger geleugnet, hat das Land wirklich um Jahre zurückgeworfen, hat ganz viele Todesfälle und Infektionen dort zu verantworten. Und wenn man jetzt mal guckt in den Ostblock, in autoritäre Staaten, da durfte das im Grunde gar nicht sein. Und da gab es eben dann Szenarien, die zum Beispiel in Gefängnissen, wo sich dieses Virus wirklich ausbreiten konnte, einfach, weil das durfte es ja gar nicht geben. Das darf ja gar kein Problem sein. Also von daher habe ich den Eindruck, dass demokratische Gesellschaften unterm Strich natürlich auch gefährdet sind, irrational auf ein Virus zu reagieren, aber dass sie unterm Strich doch bessere Möglichkeiten haben, dann, wenn man in die falsche Richtung galoppiert ist, das dann zu korrigieren und einen neuen Weg einzuschlagen.
Ich würde das gerne
nicht darf. Irrational, eine interessante Geschichte, die sich gerade, oder beängstigende Geschichte, die sich gerade in Malaysia tut, also auch hier im Großraum. Dort gibt es seit einigen Tagen eine Online-Petition, wo inzwischen mehr als 400.000 Menschen unterschrieben haben, dass bitteschön Chinesen nicht mehr reingelassen werden sollen ins Land. Also eine Diskriminierung mit der Begründung, naja, Chinesen leben ja unhygienisch, kein Wunder, dass die sich da so Seuchen reinholen. Wir wollen die nicht mehr im Lande haben. Das finde ich alarmierend. Auch in Hongkong, wo es ja, obwohl es dasselbe Land ist, noch Grenzkontrollen gibt, fordert sogar die Pro-Pekinger Partei DAB inzwischen, schließt die Grenzen nach Festlandchina einfach als Generalverdacht nach dem Motto, jeder Chinese ist eine Gefahr. Wir müssen, glaube ich, auch in Europa übrigens tierisch aufpassen, dass wir nicht in dieses Fahrwasser geraten. Ich weiß von asiatisch stämmigen Kollegen in Deutschland oder Bekannten in Deutschland, dass die auch schon sich haben Sprüche anhören müssen. Man muss das nicht überdramatisieren, aber wir dürfen auf keinen Fall zulassen, denke ich, als Zivilgesellschaft, dass wir das durchgehen lassen, solche Sprüche.
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerne auch nochmal unterstreichen würde. Also dieser Vergleich zwischen autoritären und demokratischen Gesellschaften. In dem Vergleich, da wiegen wir uns dann immer schnell in so einer Selbstzufriedenheit und Sicherheit, dass altertümliche Verhaltensweisen bei uns keine Rolle spielen. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Also genau, was jetzt Herr Wurzel und Herr Wildermuth jetzt schon erwähnt haben, von der gelben Gefahr ist ja mittlerweile fast schon wieder zu lesen. Das kann natürlich in demokratischen Gesellschaften genauso schnell passieren. Und wenn man sich AIDS-HIV nochmal anguckt, muss man sich vor Augen halten, dass Mitte der 80er Jahre Position von Peter Gauweiler, der sich politisch nicht durchsetzen konnte, aber in der Bevölkerung mehrheitsfähig waren. Und da ging es tatsächlich dann eben um, und mit diesem Stichwort Schwulenpest, eben um die Ausgrenzung und Isolierung von sogenannten Randgruppen, wie es damals hieß. Und deshalb, glaube ich, sollte man sowas vor Augen halten, um mit dieser Selbstzufriedenheit, demokratische Gesellschaften gehen aufgeklärt und rational mit solchen Fällen um, dass das gefährlich ist. Wir müssen auch bei uns selbst aufpassen.
Dieses Ausgrenzen, finde ich, spielt hier auch noch auf einer anderen Ebene eine Rolle. Wenn man sich jetzt die Berichte über die Todesfälle bei dem neuen Virus anguckt, dann heißt es immer, das sind die Vorerkrankten, die da sterben, das sind die Alten. Das ist auch eine Form von Ausgrenze, wo man sagt, wo viele sagen, das hat mit mir nichts zu tun, das sind doch nur Leute, die im Grunde sowieso schon mit einem Fuß im Grabe stehen. Ich denke, das ist auch eine problematische Form der Distanzierung, denn dabei geht völlig verloren, dass die Zahl der Leute mit Vorerkrankungen, da hat wahrscheinlich jeder einen in der Familie, das sind nicht nur Alte, das sind Leute mit Herzfehlern, Leute, die an einer Diabetes erkranken, und ich habe da auch den Eindruck, dass da wirklich so ein Wegschieben dieser Bedrohung passiert, aber eben auch, das geht mich nicht an, das sind ja nur die Vorerkrankten.
Ja, also all das, was Sie jetzt gesagt haben, alle drei, bestätigt eigentlich diese These, die der Herr Thiessen in seiner Arbeit vertritt, Seuchen machen Sündenböcke. Und Herr Wurzel, Sie haben erwähnt die Situation in Asien und was man da so hört und diese Petitionen in Malaysia. Wie sieht es denn aus in China? Also zum Beispiel die Menschen, die wegen des Neujahrsfestes schon früh aus Wuhan zu Verwandten gefahren sind, die kommen jetzt ja nicht mehr zurück und die will auch keiner haben. Also wie ist es mit der Ausgrenzung in China selber? Wie weit ist das fortgeschritten?
Ist natürlich immer eine Frage der Grautöne. China, 1,4 Milliarden Menschen, kann man nicht sagen, das ist so und so, sondern das ist sehr differenziert. Ich glaube, dass man einfach anerkennen muss, dass es auf vielen persönlichen Ebenen ein Riesenproblem ist, das Leben zu managen jetzt. Von sogenannten Wanderarbeitern, die nicht wissen, ob sie nächste Woche noch beschäftigt sind, weil man sie vielleicht nicht mehr reinlässt in den Betrieb, bis hin zu hochrangigen Geschäftsreisenden, die nächsten Wochen umplanen müssen, ist da alles dabei. Also man darf das nicht überdramatisieren. Aber natürlich, ich würde wirklich betonen, dass es vor allem natürlich, wie häufig in solchen Situationen, die Menschen trifft, die sowieso am wenigsten haben. Beispielsweise die, hier in China läuft ja ganz viel über Online-Einkäufe, vor allem jungen Männer, die Tag und Nacht bei jedem Wind und Wetter auf dem Moped Pakete ausliefern. Das fällt jetzt erstmal flach. Das sind nämlich fast immer Leute aus der Provinz, die jetzt möglicherweise in so Städte wie Peking, Shanghai, Shenzhen und so weiter nicht mehr reingelassen werden, die dann natürlich auch keine Lohnfortzahlung haben. Das muss man ja auch immer sagen. Wir in Europa denken, naja, irgendwer kommt dafür auf. Da ist ja natürlich Pustekuchen. Die Leute bleiben erstmal auf den Verlusten selber sitzen. Da werden wir noch viele über viele Einzelschicksale auch zu berichten haben, denke ich.
Und wie wütend sind die Menschen in China auf die Führung? Also was kann man da spüren?
Also ich empfinde im Moment keine große Wut oder gar revolutionäre Stimmung oder sowas. Es gibt viel Unzufriedenheit über die Kommunikationsstrategie, habe ich das Gefühl. Ansonsten, glaube ich, versucht die Regierung, wie sie es immer macht, mit sehr viel medialer Präsenz zu demonstrieren. Schaut her, wir schaffen hier ordentlich was weg. Das geht eben dann auch in so nationalistische Töne rein. Das macht bei vielen Menschen Eindruck, bei den Leuten, bei denen es keinen Eindruck macht. Das sind so die üblichen Verdächtigen, die sowieso ausländische Medien sehen, die sich sowieso ihr eigenes Bild machen, die aber häufig auch in so einer Art inneren Immigration sind. Die werden da jetzt auch keine Revolution anzetteln.
Zur Bedrohung für das chinesische Regime kann das jetzt noch nicht werden oder überhaupt nicht werden?
Ich sehe das nicht. Mhm. Ich sehe das nicht, weil erstens dürfen wir nicht unterschätzen, die riesige Macht der chinesischen Führung. Xi Jinping, Staats- und Parteichef, hat ja seine Macht auch deutlich konsolidiert und nochmal gestärkt in den vergangenen Jahren, seit er an der Macht ist. Und außerdem, wenn es so kommt, dass wirklich dieses Virus abklingt, in den nächsten 10, 14 Tagen wird man vermutlich irgendwelche Köpfe rollen sehen. Leute werden vermutlich verhaftet, verurteilt, weil sie zu spät informiert haben und dann wird ja zur Tagesordnung übergegangen.
Wuhan unter Quarantäne, was schützt vor der Corona-Pandemie? Das ist das Thema heute in diesem SWR2-Forum. Und ich möchte doch gerne nochmal jetzt nach Deutschland blicken. Da hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gestern Fluggesellschaften und Kliniken zusätzliche Meldepflichten auferlegt, also Piloten auf Flügen aus China sollen den Tower bei der Landung über den Gesundheitszustand ihrer Passagiere informieren. Und außerdem sollen Kliniken in Deutschland verpflichtet werden, auch Verdachtsfälle einer Corona-Infektion zu melden. Herr Wildermuth, sind das sinnvolle Maßnahmen aus Ihrer Sicht?
In jedem Fall. Wenn die Situation unklar ist, sind mehr Informationen besser. Man darf sich keiner Illusion hingeben. Wir haben ja darüber gesprochen. Auch Leute, die noch keine Symptome haben, können das Virus wahrscheinlich weitergeben. Also wenn ein Flieger aus China kommt und die Leute fühlen sich noch gesund, dann sagt er das der Pilot und man weiß trotzdem nicht, ob die dann vielleicht das Virus weitertragen. In Großbritannien ist man deshalb bisschen anders rangegangen. Da hat man gesagt, okay, die letzten 2 Wochen, da sind ungefähr 2000 Leute aus China angekommen. Wir gehen jetzt mal zu all denen hin und sozusagen messen Fieber, fragen, wie geht's denen? Also man kann da unterschiedlich herangehen. Aber ich finde, dass die Bundesregierung das im Moment vernünftig macht. Es ist nach wie vor unklar, wie schlimm die Situation tatsächlich ist. Von daher diese Informationspflichten, die helfen, ein klareres Bild zu machen. Aber generell ist es auch so, dass die relevanten Akteure, also das sind die Seuchenreferenten der Länder, das ist auf Bundesebene das Robert-Koch-Institut, das geht runter bis zum Gesundheitsamt. Die haben wirklich Pläne in der Schublade, wie man mit Epidemien umgeht. Und die sind bei SARS weiterentwickelt worden, die sind bei der Schweinegrippe verfeinert worden. Die Leute wissen im Grunde, was zu tun ist, wie man Patienten kanalisiert, damit die andere nicht anstecken und so weiter. Also wenn das alles umgesetzt wird, mache ich mir im Moment keine großen Sorgen, dass es hier wirklich zu einem dramatischen Ausbruch kommt. Ja, einzelne Fälle werden hier reinkommen, das kann man nicht verhindern. Und wie wir jetzt schon gesehen haben, die werden auch möglicherweise jemand anders anstecken. Aber dass es wirklich große Verbreitung gibt, das hoffe ich doch, werden wir mit unserem Handlungsbesteck verhindern können. Wenn das nicht passiert, dann muss man nochmal neu nachdenken. Aber im Moment mache ich mir da noch keine Sorgen. Wobei individuell sieht die Sache natürlich anders aus. Ich mache mir keine Sorgen, was die Ausbreitung im Land betrifft. Wenn ich jemand kennen würde, einen Gast aus China hätte, dann würde ich mir natürlich schon Gedanken machen und bei mir selber Fieber messen.
Jetzt haben sich ja andere Staaten entschieden, ihre Staatsbürger aus Wuhan ausfliegen zu lassen. Also Japan hat das getan, dann hat die British Airways beschlossen, Wuhan nicht mehr oder China generell nicht mehr anzufliegen. Deutschland hat bislang das nicht beschlossen, also die deutschen Staatsbürger wieder zurückzuholen. Wie stehen Sie dazu?
Ja, man muss ja mal gucken, wie sind die Verhältnisse in Wuhan. Das ist eine Riesenstadt, da leben 9 Millionen Menschen. In der Stadt selber, in der ganzen Region leben 19 Millionen Menschen. Es gibt 6000 bisher bekannte Krankheitsfälle. Also der Großteil der Leute ist da nicht krank. Und wenn ich da zu Hause bleibe und vielleicht auch einen vollen Kühlschrank habe, dann glaube ich, ist auch da das Risiko überschaubar. Jetzt zu sagen, wir müssen da einen Flieger hinstellen, wir müssen alle rausholen. Ich glaube, so schlimm ist die Situation nicht. Wenn die Leute da im Moment rausgehen sollten, dann vielleicht weniger, weil wirklich eine konkrete Virengefahr besteht, sondern weil die Lebensumstände da einfach deutlich komplizierter geworden sind mit der de facto Ausgangssperre.
Wobei man da auch sagen muss, ich habe heute Vormittag telefoniert mit einer 28-Jährigen, die in Shiyan lebt. Das ist eine Stadt nochmal deutlich nordwestlich von Wuhan, aber immer noch in der Provinz. Und auch diese Stadt ist abgeschottet, in Anführungszeichen. Und ich habe sie gefragt, sie sagte mir ganz deutlich, na klar, die Supermärkte sind offen, die Apotheken sind natürlich offen. Und der Kühlschrank, sagte sie, ist voll wegen des chinesischen Neujahrsfestes, wurde viel gekocht und eingemacht. Sie macht sich darüber keine Sorgen. Also man darf jetzt auch nicht denken, dass dort kurz vor Katastrophenstimmung ist. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht so, dass man dort übermorgen verhungert, wenn man nicht rausgeflogen wird.
Ein Aspekt, auf den ich noch eingehen möchte, Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, hat gestern Abend auch gesagt, das Einzige, was ihn aktuell beunruhige, seien Verschwörungstheorien, die vor allem in den sozialen Netzwerken kursierten. Und wenn man mal schaut, in der Tat gibt es davon ja jede Menge. Also Impfgegner und rechte Theoretiker vor allem verbreiten da Falschinformationen, wie zum Beispiel, das Virus sei absichtlich im Labor hergestellt worden. Es werde verbreitet durch eine Frau, die eine Fledermaus gegessen habe. Bill Gates sei der Auslöser. Er habe mit seiner Stiftung das Virus mitfinanziert. Also das sind nur einige Beispiele, die ich gefunden habe. Warum sind solche Verschwörungstheorien gefährlich?
Na, sie lenken erstmal ab von den relevanten Sachen. Wobei, bei ihrer Aufzählung ist ja schon interessant, eine Frau, die eine Fledermaus gegessen hat, das kann ja durchaus sein. Dieses Virus kommt wahrscheinlich, wenn es wie andere Coronaviren ist, kommt das in Fledermäusen vor. Fledermäuse landen in unterschiedlichen Nationen auf der Welt tatsächlich auch auf dem Teller als Gericht. Und das ist natürlich ein möglicher Übertragungsweg. Also ob das nun ausgerechnet eine Verschwörungstheorie ist, weiß ich nicht. Aha. Aber dass dieses Institut in Wuhan ist, das ist ein Hochsicherheitslabor, womit gefährlichen Viren geforscht werden kann, dass das Virus da rauskommt, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Es war eher umgekehrt so, weil diese Experten da sagen, hat man das so schnell überhaupt erkennen können?
Man kann vielleicht noch die Frage stellen, warum werden diese Verschwörungstheorien in die Welt gesetzt? Vielleicht um Aufmerksamkeit zu erwecken. Ich weiß von einer Pressemitteilung der AfD in Stuttgart, die am 28., also gestern, sich bitterlich beschwert haben, dass die deutschen Medien dieses Coronavirus völlig relativieren. Und man solle sich auch mal ein Beispiel nehmen an China, wo ja innerhalb von einer Woche ein Krankenhaus in Wuhan hochgezogen wird und man kriege in Deutschland ja nicht mal hin, den Berliner Großflughafen BER hinzubauen. Also da werden Dinge zusammengeworfen, um sich selber politisch zu profilieren. Das finde ich schon sehr unappetitlich.
Herr Thiessen, aber nochmal, inwiefern kennen Sie solche Verschwörungstheorien aus der Geschichte, wenn solchen auftreten? Und welche Folgen hatten diese Verschwörungstheorien dann?
Ja, in der Tat ist ja die Geschichte reich an schlimmen Geschichten über Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit solchen. Das bekannteste ist wahrscheinlich der Antisemitismus, der im Mittelalter im Zuge von Pestwellen losbricht und der dann eben dazu führt zu Judenpogromen, zu entsprechenden Ausgrenzungen und brutalen Verhaltensmaßnahmen. Aber auch da würde ich, wie gesagt, vorwarnen, dass wir jetzt sozusagen das alles auf ein dunkles Mittelalter schieben. Ausgrenzung und Verschwörungstheorien, das findet sich eben, wir hatten das Beispiel schon genannt, auch noch in den 80er Jahren, HIV/AIDS. Zum Beispiel, dass in den 80er Jahren der legendäre Mythos von der vergifteten Spritze im Kino oder eben sonst wo. Verschwörungstheorien, die sozusagen unterstellen, dass mutwillig oder ganz bewusst diese Seuche verbreitet werden sollen. Und das ist zum einen damit zu erklären, dass Seuchen eben ein Katalysator für uralte, tiefsitzende Ängste sind. Das heißt, wir reaktivieren andere Ängste, die gar nichts unmittelbar mit der medizinischen Situation zu tun haben. Und die befördern solche Verschwörungstheorien mit fatalen Folgen. Zum einen die Ausgrenzung, die ich schon genannt hatte. Und Ausgrenzungen sind insofern eine reale Gefahr, weil sie für einen Kontrollverlust sorgen. Wenn sie eine soziale Gruppe sozusagen ausschließen, ausgrenzen, dann verlieren sie die Zusammenarbeit, gerade im Umgang mit Infektionskrankheiten. Und der zweite entscheidende Faktor, oder die eine fatale Folge von Verschwörungstheorien ist tatsächlich das, was Herr Wildermuth eben angesprochen hat, die Ablenkung. Sie konzentrieren sich plötzlich auf scheinbare Gefahren, die wenig mit der Situation zu tun haben. Und das, was man real machen kann, und davon gibt es ja genug, das tritt in den Hintergrund.
Man muss ja auch sagen, die Verschwörungstheorien sind ja nicht primär an dem Virus oder dem Geschehen in China interessiert, sondern primär die vorher schon festgelegte Meinung weiter zu stärken. Und das ist natürlich gerade im Hinblick auf Impfgegner ein Problem. Es gibt immer wieder diese Anklagen, solche Viren würden gezielt von Unternehmen verbreitet, um dann nachher dagegen impfen zu können und ganz furchtbar viel Geld zu verdienen. Das ist wirklich völlig absurd, aber da wird eben weiter diese Skepsis gegenüber Impfungen vorangetrieben. Und das ist natürlich tatsächlich ein Problem. In Berlin und in ganz Deutschland läuft die Grippewelle an. Da kann man sich impfen, da kann man zumindest das Risiko verringern. Dann ist man auch weniger gefährdet, weitere Viren zu bekommen. Also es ist eher sinnvoll, im Rahmen einer solchen Situation Impfungen zu nutzen, statt den Verschwörungstheorien hier auf den Leim zu gehen, die sagen, das ist alles nur gefaked, um irgendwelche Profitinteressen zu dienen.
Ja, Sie lenken davon ab, diese Verschwörungstheorien lenken davon ab, was man machen kann, wurde gerade gesagt. Also deshalb, worauf sollten wir nochmal explizit formuliert, worauf sollten wir dringend achten im medizinischen, aber auch im gesellschaftlichen Umgang mit diesem neuartigen Coronavirus?
Also was die Medizin betrifft, ist ganz klar auf Behördenseite, auf Seite der Ärzte, auf Seite der Krankenhäuser wachsam sein, wirklich reagieren, das im Hinterkopf behalten, das könnte jemand sein. Und auf der Sicht des Einzelnen ist es wirklich diese Hygiene, Dinge, die man eigentlich sowieso macht. Ich bin heute mit der S-Bahn hierher gekommen, ich habe mir Handschuhe angezogen, dann nicht, weil es so kalt ist, sondern wenn ich dann an die Stange fasse, dann fange ich mir kein Virus an, und zwar nicht das neue Coronavirus, sondern das Grippevirus. Also wirklich diese einfachen Hygienemaßnahmen, vernünftig, gründlich Hände waschen, und zwar häufig, dass man, wenn man sich krank fühlt, nicht zur Arbeit geht, sondern dann lieber den Arzt anruft, was soll ich denn tun? Und dass man, wenn man sieht, in der U-Bahn, da hustet jemand ganz furchtbar rum, wenn man da einen Meter Abstand hält, ist schon was gewonnen. Das hilft gegen alle Viren, und sollte dieses Virus bei uns auch auftauchen, hilft es auch dagegen.
Und was ist mit den Atemschutzmasken? Die sind ja jetzt zum Teil offenbar in manchen Apotheken in Deutschland schon ausverkauft.
Ja, das ist eine schwierige Sache bei den Atemschutzmasken. Ja. Da gibt es ja Studien dazu. Und erst einmal muss man sagen, die Viren sind so klein, die flutschen da einfach durch. Also gegen die Viren selber helfen Atemschutzmasken nicht. Was sie helfen ist, sie helfen gegen die Tröpfchen, die einer aushust und denen natürlich ganz viele Viren sitzen. Am effektivsten ist es, wenn der krank ist, die Atemmaske trägt. Ich, der sie sozusagen in der U-Bahn trage, mir hilft das nicht wirklich viel, weil die Viren, die sozusagen im ganzen Abteil rumschwirren, die rutschen da eben durch. Es gibt dichtere Masken, die habe ich auch schon mal auf einer Tuberkulosestation getragen. Die will man nicht den ganzen Tag aufhaben. Die sind wirklich behindernd. Also im Moment würde ich keine Masken in Deutschland aufziehen.
Herr Wurzel, an Sie dann vielleicht die modifizierte Frage. Also was wünschen Sie sich? Wie sollte das jetzt in China weitergehen? Ich meine, das kann man sich natürlich nur begrenzt wünschen. Aber worauf sollte geachtet werden, formuliere ich das mal so.
Ja, ich wünsche mir in China mehr transparente Berichterstattung. Das ist vermutlich relativ aussichtslos mittelfristig, aber das ist sowas, wo ich auch versuche, Leuten auch Mut zu machen, dass ich sage, ja, differenzierte Presselandschaft hat auch was Gutes. Man braucht nicht unbedingt nur Staatsmedien zu haben. Und nach Hause gerichtet, nach Deutschland, nochmal, was wir vorhin angesprochen hatten, ich kann wirklich nur davor warnen, diskriminierende Töne zu verbreiten. Oh, da kommt ein Chinese um die Ecke, schnell nach Hause, auch wenn das als dummer Spruch gemeint ist. Das ist gefährlich, finde ich, weil das natürlich absurd ist, und da kann ich nur vorwarnen.
Und schließlich, Herr Thiessen, im gesellschaftlichen Umgang mit dem neuartigen Coronavirus, worauf sollten wir achten?
Ich glaube, die Frage ist schon ganz entscheidend. Was Sie sagen, ist wichtig. Es ist ein gesellschaftlicher Umgang. Seuchen sind die sozialsten aller Krankheiten, weil sie nämlich alle oder potenziell alle in der Gesellschaft betreffen. Und das heißt, es muss eine Auseinandersetzung eben auch in der Gesellschaft geführt werden, durch Transparenz, was eben schon angesprochen worden ist, aber vor allem auch durch das, was wir hier, glaube ich, oder hoffentlich machen, durch eine Versachlichung der Debatte, dass wir uns ansehen, was sind momentan unsere Vorstellungen, was können wir tun, was ist irrational oder zumindest wenig wahrscheinlich, sodass wir uns auf das konzentrieren, was man wirklich, ja, reell tun kann, und zwar jeder Einzelne von uns.
Ja, vielen Dank. Das war das SWR2-Forum. Heute Wuhan unter Quarantäne. Was schützt vor der Corona-Pandemie? Es diskutierten Volkhard Wildermuth, Biochemiker und Wissenschaftsjournalist, Professor Malte Thiessen, Historiker, der zum Thema Seuchengeschichte publiziert und geforscht hat, und Steffen Wurzel, ARD-Korrespondent in Shanghai. Am Mikrofon war Doris Maul.